finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BIMANU Wertgeschätzt Podcast. Mein Name ist Michael Jungschläger, bei mir ist wieder Sven Göllner. Und das hier ist der zweite Teil unserer Folge über die 10 größten Baustellen in BI-Projekten. Wir hatten in der letzten Folge ja schon über die ersten 5 gesprochen, nämlich die Kauderwelsch, die unklaren Anforderungen, den Datensauger, damit meist folgenden späten Ergebnisse und das späte Abholen der Endanwender. Sven, jetzt wollen wir über die nächsten 6 sprechen.
Ja, erstmal grüßt euch. Genau, wir hatten die Folge extra gesplittet, weil es doch ein bisschen mehr wurde als erwartet. Genau, jetzt kommen wir zu den nächsten Baustellen unter Top 6. Das ist eine ganz interessante Geschichte und die hat keiner auf dem Schirm. Die wird kein Projektleiter auf dem Schirm haben oder Führungskräfte. Das sind die sogenannten Designstreitereien. Hast du eine Idee, was ich damit meine?
Streitereien, ja. Design in dem Kontext. Also ich hätte jetzt darunter verstanden, dass selbst IT-intern, bisher haben wir immer darüber gesprochen, zwischen Fachbereich und IT, aber ich glaube, selbst innerhalb des IT- oder DWH-BI-Abteilung gibt es Streitigkeiten, wie sollen wir denn etwas umsetzen? Wenn wir jetzt wissen, was wir umsetzen wollen, wie machen wir es denn? Welche Methode nutzen wir? Welches Werkzeug nutzen wir? Vorgehen, Änderungen. Ich denke, da gibt es, oder haben wir schon miterlebt, dass es dann zum Teil auch starke Charaktere gibt, die sich dann natürlich mit ihrem Vorgehen durchsetzen wollen und keine zweite Meinung zulassen beispielsweise.
Genau, das kann tatsächlich dazu führen, dass ein Projekt scheitert, aus dem Budget läuft und das haben viele wirklich nicht auf dem Schirm. Und ich sehe da heute, in der heutigen Zeit sogar noch größere Gefahren. Warum ist das so? Früher gab es sogenannte ETL-Werkzeuge, also Extraktion, Transformation, Laden. Das bedeutet, das waren Werkzeuge, die schon eine grafische Komponente mitgebracht haben. Das heißt, da waren schon bestimmte Logiken einfach vordefiniert. Also wie ich zum Beispiel eine Historisierung vornehme von Daten. Das konnte ich nicht letztendlich selber programmieren. Könnte man auch.
Konntest du schon, aber sollte man nicht. Darauf kann man sich ja festlegen als
genau,
Regel.
Genau, aber trotz alledem gab es immer wieder mal Diskussionen, wie man bestimmte Datenbewirtschaftungsprozesse abbildet. Es gab Diskussionen, Streitereien, wie Datenmodelle auszusehen haben. Es gibt halt den reinen Techie, den Techniker, der ist dann halt sehr detailverliebt. Mhm. Dann gibt es den Pragmatiker, da zähle ich mich zu. Ich muss nicht in Schönheit sterben, es muss praktikabel sein, einmal für den Endanwender. Das heißt, das Datenmodell muss einen hohen Nutzen, das unterstreiche ich hier ganz fett, hohen Nutzen sein. Das darf nicht sein, dass später im Bericht sehr hohe Aufwände entstehen, nur weil ich zu faul bin zu entwickeln. Ich sage das mal ganz, ganz drastisch, weil das ist tatsächlich so. Und wichtig ist aber auch noch das Ölkännchen. Was meine ich damit? Man will ja später nicht, wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Und da ist ein Haken dran, weil dann sind alle Beteiligten froh drin, dass das durch ist. Aber im Betrieb, da spielt halt die Musik. Und das ist auch das Problem bei externen. Das heißt, wenn ich Externe beauftrage, die entwickeln, das Projekt wird erfolgreich abgeschlossen und sind dann weg, weil die zum Teil die Betriebskonzepte nicht berücksichtigen. Und ich renne da mit dem Ölkännchen rum und mir fliegt dauernd irgendwelche Jobs oder Programme um die Ohren. Auf einmal stehe ich da und gerade unter Zeitnot, weil ich die Daten nicht liefern kann, die Fachbereiche sind unzufrieden, die Geschäftsleitung, Vorstände kommen mit dem dicken Scheinwerfer und sagen, was ist mit den Daten, die stimmen nicht, warum kriegen wir die Daten so spät?
Kommt immer zum Monatsabschluss.
Ja genau, das sind ja alles Sachen, die tun ja wirklich weh und man bekommt einfach Stress. Und das will aber eigentlich keiner bezahlen. In den Projekten wird das keiner bezahlen. Wenn du dann mit Betriebsaspekten kommst, ich hatte so oft.
Erstmal machen wir die Anforderungen fertig und das andere machen wir dann im zweiten Paket.
Ja. Und wenn man das ist ja die Schwierigkeit auch des Projekts, man muss ja auch die Rolle des Projektleiters verstehen, der muss halt gucken, Zeit und Budget. Ja. Der will das nicht hören. Ganz offen, den interessiert es auch nicht, weil der ist dann durch. Das
ist ein anderer Budgettopf hinterher.
Es kommt darauf an, wer noch diese Rolle besetzt. Wenn das jemand aus dem DWH-Team ist, hat der natürlich selber Interesse dran. Aber ist das jemand Externes oder jemand aus einem anderen Fachbereich? Es gibt ja auch Unternehmen, die haben eigene Projektmanagement-Abteilung. Interessiert es nicht. Punkt.
Struktur- und Strategie-Hacks.
Aber wichtig finde ich bei dem Thema auch selbst, du hast ja einen pragmatischen Ansatz genannt. Das heißt, es gibt natürlich auch öfters mal den Wunsch, sich selber zu verwirklichen, auch als Entwickler. Das heißt, da wird ja manchmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja,
definitiv.
Und auch das kann ja ein Problem sein. Und das führt natürlich auch häufig zu Streitereien. Dann, ja. Wenn ein Pragmatiker mit einem Technikverliebten zusammentrifft, dann gibt es da ja auch öfter.
Schönen Gruß an Thomas übrigens. Alle wissen, wer gemeint ist.
Als Beispiel, ja.
Wirklich ein hervorragender Entwickler, aber man muss da wirklich aufpassen, dass man da nicht am Ziel hinausschießt, weil das kostet ja alles echt viel Geld und ist ja ein ziemlicher Arbeitsaufwand. Ich kann das aber auch aus der Rolle des Technikers auch verstehen. Man will ja auch die optimale Lösung herbeiführen, aber man muss da wirklich so ein Mittelweg finden, dass das für beide Seiten halt angenehm wird. Das darf aber auch nicht da hingerotzt werden. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das darf auch nicht sein. Es muss sauber programmiert sein und erlebt man ja auch sehr häufig. Dann fehlen die Kommentare, da ist irgendwas zusammengebaut worden oder programmiert worden, was keiner versteht. Also die Programmierelemente schon, aber warum man das fachlich so gemacht hat, das hat mich immer sehr geärgert, weil wenn dann die Dokumentation gefehlt haben, dann verstehst du nicht, warum wurde das so programmiert, was ergibt das für einen fachlichen Sinn? Und das sorgt dann halt auch da später dafür, dass im Fehlerfall oder bei Erweiterung, dass man da an seine Grenzen kommt. Ja, aber was glaubst du, könnte denn würde dann letztendlich helfen? Also was wäre dann dein Lösungsansatz oder Skizze?
Na, eigentlich ja die Auswahl einer geeigneten Software. Also zum Beispiel ist ja natürlich wichtig, dass du ein einheitliches Vorgehen hast, dass die beispielsweise die Software, die auch viel abnimmt, sodass es gar nicht zu diesen Streitereien kommt. Das heißt, es ist ja wichtig, soll ja zusammenarbeiten und sich nicht über solche, Designregeln streiten oder davon die Zeit verschwenden, sondern es muss ja soweit klar sein oder ich muss soweit geführt werden, eher in den Prozessen, wie ich dran gehe, plus wie die Software mich unterstützt, dass es da gar keine Diskussionen gibt. Das heißt, es gibt hier einen Weg. Innerhalb dieser Leitplanken, sag ich mal, kann man sich nur frei bewegen, aber das führt nicht zu so Grundsatzdiskussionen, die einfach nur Zeit rauben. Also ich würde sagen, das ist einfach die wichtigste Sache, die Prozesse klar machen plus die Software dabei haben.
Okay, aber jetzt hast du ja die Situation, dass viele weg wollen von solchen Generatoren oder Automatisierungswerkzeugen. Wie gesagt, wir sind da nicht Fan davon, aber was machst du, wenn du jetzt nativ programmierst, was wäre deine Idee? Wenn jemand eine andere Strategie verfolgt, was ja auch in Ordnung ist.
Wie er dann vorgehen sollte, um die Designregeln nicht.
Ja.
Gut, dann muss er es über Prozesse machen. Dann muss er halt sagen, wie soll ich denn trotzdem vorgehen? Ich kann natürlich schön entwickeln, aber da habe ich halt das Riesenproblem. Dann jeder entwickelt ja trotzdem so, wie er entwickelt. Das heißt ja nicht, dass wenn ich was entwickelt habe, dass du damit super zufrieden bist und wenn diese
Person. Nee, das stimmt, wenn ich deine Sachen immer gesehen habe.
Ja, es hat halt einen gewissen Anspruch, das stimmt. Aber das kann alles natürlich immer die Gefahr, dass das sehr kopfabhängig ist. So. Und dann führt das natürlich wieder zu Folgeproblemen, jetzt wenn du es manuell machst. Also finde ich, klar, man kann es gerne machen, warum auch nicht. Ich würde es nicht empfehlen, aber da muss es einfach klar geführt sein. Ich meine, wir hatten natürlich auch immer Entwicklungshandbücher und ähnliches, wenn sich natürlich trotzdem wieder keiner dran hält. Ja, ist auch
Ich würde da auch Rollen definieren. Ganz, ganz wichtig, dass da jemand, so eine Art Chefentwickler auch da ist, der dann vielleicht die Abnahme von, insbesondere wenn ich externe einsetze, dass man nicht die komplette freie Hand gibt bezüglich, weil die hängen ja meistens auch, haben auch knappe Ressourcen, gucken, dass sie ihre Tage da erfüllen, aber dass da drauf geguckt wird, dass man sagt, wenn das Ding fertig programmiert worden ist, dass man eine Abnahme macht und schaut, passt das zu den Designrichtlinien, die man eigentlich festgelegt hat, gemäß deinen, die aufgeführten Prozesse, die das. Und zweiter wichtiger Punkt ist, wenn ich schon neue Mitarbeiter zukünftig einstellen möchte oder neue Mitarbeiter ins Team hole, dass ich einen sogenannten Onboarding-Prozess etabliere, wo ich genau solche Designregeln zeige. Das kann über Videos sein, Dokumentation und dass das Ganze auch nochmal von internen oder langjährigen Mitarbeiter einfach kontrolliert wird und dass man halt eine gleichbleibende Qualität einfach hinbekommt.
Ja, birgt natürlich die Gefahr, dass es voraussetzt, dass ich intern genügend Know-how habe, sage ich es mal, um diese Richtlinien zu definieren. Weil ich muss es natürlich schon vorgeben.
Das stimmt.
Das heißt,
Erfahrung.
Genau, da sind wir wieder beim Punkt, das ist in der jetzigen Zeit, jeder weiß es ja, auch nicht mal eben so, dass du ein Team hast, das diese Designregeln erstellen kann in-house und dann einen externen reinholt, der diese dann umsetzt.
Oder
wieder eher in den Punkt spricht, es softwarebasiert zu machen.
Bin ich bei dir, insbesondere weil ich jetzt den Aspekt sehe mit dem Fachkräftemangel und ich stelle jetzt einen relativ jungen Mitarbeiter ein, der noch nicht die Erfahrung mitbringt, da ist natürlich die Gefahr noch größer, dass dann die Designregeln nicht eingehalten werden. Das heißt, mir fehlt da die Qualität. Ich komme vielleicht doch nicht so schnell in die Umsetzung. Das muss man mit berücksichtigen. Das ist einfach so. Und ich denke, dass der richtige Schritt ist, die entsprechende Software auszuwählen, die mich da begleitet und den Prozess letztendlich vorgibt, weil die Zeit hat eigentlich gar keiner mehr, dass man sich da in Gänze verewigt.
Das war ja die passende Überleitung zur Baustelle 7, nämlich die Softwareauswahl.
Ja, die finde ich schwierig. Nee, aus unserer Sicht nicht schwierig, aber aus Kundensicht gerade schwierig. Je nachdem, in welchen Bereichen man eine entsprechende BI oder Data Warehouse-Lösung anbietet oder IoT-Plattform. Es geht ja noch weiter, vielleicht auch KI. Es gibt am Markt sehr, sehr viel an Auswahl, sehr viel Marketingversprechen. Am besten sind die Software-Systeme, wo immer so ein KI-Aufkleber drauf ist. Mhm. Und da die Auswahl zu treffen, was nehme ich da? Auch langfristig, dass ich eine zukunftssichere Plattform wähle, die ich, vielleicht habe ich am Anfang nur kaufmännische Daten. Okay, dann habe ich vielleicht ein Data Warehouse-System gewählt, was perfekt darauf sich ausrichtet. Aber was mache ich denn, wenn ich dann ein produzierendes Unternehmen bin und möchte auf einmal Produktionsdaten haben? Oh, das klappt dann vielleicht nicht so gut. Also man muss.
Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass ich Anforderungen habe, die ja zyklisch wachsen. Also vielleicht wusste ich ja am Anfang nicht, dass ich hinterher noch, oder vielleicht wusste ich nicht, dass ich diese Daten nutzen kann, oder ich wusste nicht, dass es gefordert wird. Das ist natürlich dann auch schon wirklich komplex, sich dann diese Software zu überlegen, die für alle Eventualitäten, ausreicht, ne?
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum. Die Analyse.
Zumindest würde ich in der Datenstrategie mal so ein großes Bild malen, wo ich sage, wo möchte ich zukünftig hin? Dass man ganz grob, also es muss ja nicht auf Kennzahlenebene sein, aber dass man ungefähr weiß, welche Datenbereiche könnten relevant sein, und danach richte ich mich halt aus und wähle auch die Software entsprechend aus, dass ich zumindest da keine Einschränkungen erfahre. Dass dann zum Beispiel auch so Themen aus dem Energiemanagement mit reinkommen, dass ich vielleicht eine andere Plattform anbinden kann, die Sensorik verarbeiten, und dass ich dann quasi eigene Sensorik anschließen kann, aber auch vielleicht Fremdsysteme, dass ich halt einfach eine Konsolidierung der sogenannten Datensilos vornehmen kann. Also da würde ich ein Augenmerk drauf legen.
Ja.
Punkt 2 ist, hatten wir aber auch schon gesagt, ist das Thema Automatisierung. Also wer das heutzutage nicht macht, weil damit habe ich gewinne ich Geschwindigkeit. Ich kann sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommen. Ich kann gegebenenfalls auch auf Fachkräfte, also nicht komplett verzichten, aber ich kann vielleicht andere Mitarbeiter, die ich schon im Team habe oder im Unternehmen, dafür einsetzen, die Lust haben. Das bringt mir, finde ich, immer mehr, wenn da Leute begeistert sind, motiviert sind, als wenn ich da jemand reinnehme, der zwar die Qualifikation kann oder hat, aber eigentlich nicht motiviert genug ist. Also das wäre vielleicht auch mal eine Idee dahinter, ne?
Das stimmt.
Ja, ansonsten geht's ja weiter, ne? Datenbanken, bin ich dann in der Cloud, bin ich im On-Premise, also es ist nicht einfach, das kriegen wir auch hier nicht gelöst, weil wir die Anforderungen von demjenigen nicht kennen, also da.
Ja, aber die Datenstrategie ist ja wichtig, also einmal eine grobe Datenstrategie aufmalen, die Silos vielleicht und überlegen, wo will ich hin und Zukunftssicherheit, ne? Das ist wichtig, dass man da auch schon guckt, komm, wie weit kann ich denn in die Zukunft gucken und was passt dann für das
Management? Genau. Dann sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, was, glaube ich, keiner so auf dem Schirm hat. Das wäre Top 8. Und zwar das Ego. Kannst du dir vorstellen, was ich damit meine?
Das Ego?
Ja.
Na gut, im Prinzip stelle ich mir da vor, dass man sich selbst im Weg steht, weil man wahrscheinlich, wer die Lorbeeren selber ernten möchte, wer auch immer, auf welcher Seite auch immer, ob es jetzt IT-Fachbereich ist, Projektleitung oder wo auch immer, und dass ich somit halt nicht das Ziel weiterverfolge, was eigentlich aus Unternehmens nicht sinnvoll wäre, sondern mich eher mit mir selbst beschäftige, meine Interessen voranbringe und meine, dadurch mich in die beste Position setzen zu können.
Ja, das erlebt man oder hat man auch das ein oder andere Mal in den Projekten erlebt, dass dann Personen genau das gemacht haben und dadurch eigentlich das eigentliche Ziel verfehlt worden ist. Und da sollte jeder mal für sich nachdenken, ob er sich da wiederfindet. Ich kann das auch zum Teil nachvollziehen, weil man möchte ja, wenn man eine Verantwortung hat, auch dieses Projekt erfolgreich umsetzen, aber das klappt halt immer nur gemeinsam in einem Team und nicht als Solo-Nummer. Also das wird nicht funktionieren, weil die Akzeptanz dann nicht da ist.
Da ist ja auch ein unternehmerisches Risiko, also auf Solo-Nummern zu setzen ist ja eh gefährlich.
Ja, aber es gibt ja welche, die sagen, wir schaffen das halt entweder alleine, weil sie der Meinung sind, dass sie das viel, viel, viel besser können als andere. Das mag auch alles sein, aber das Risiko ist ja viel zu hoch, wenn diese Person mal ausfällt. Was macht das Unternehmen? Dann ist das ganze Know-how auf einmal weg. Derjenige kann kündigen, da kann auch ein Unfall oder sonst was passieren, und dann ist diese Position oder die Rolle auf einmal nicht mehr besetzt, und das darf eigentlich nicht passieren. Das kann sich eigentlich auch kein Unternehmen erlauben.
Ja, nur wie kriegt man das Ego von Einzelpersonen in den Griff? Das ist ja jetzt die Frage.
naja, zumindest bei der Personalauswahl oder Einstellung darauf zu achten, dass man die richtigen Personen bekommt und da vielleicht auch mal nachführt, wie die einzelne Person auch tickt, also charakterlich tickt. Das ist auch schwierig, aber da vielleicht ein Augenmerk drauf sein, dass man eher auf Teamspieler setzt. Und es kann ja ein Trainer sein, ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft, dass man halt in dem Kontext vielleicht mal drüber nachdenkt. Aber wenn ich schon auf einzelne Leute setze, dann muss ich halt gucken, dass ich das Ganze auch softwaregestützt so hinbekomme, dass ich auf wenig Ressourcen gehe. Also wenn ich jetzt einen Ressourcenengpass vermeiden möchte. So.
Ich glaube, das ist der Schlüssel, wie bei Softwareauswahl, dass du da die Möglichkeit hast.
Also wir wollen jetzt hier kein unterstellen, dass er jetzt irgendwie schlechte Projekte macht, weil er da sein eigenes Ding, das ist auch in seltensten Fällen so. Eigentlich ist immer das Problem, dass wir Engpässe haben, dass die Leute nicht zur Verfügung stehen oder die Leitung bekommt zum Beispiel nicht das Budget für neue Mitarbeiter, weil das Unternehmen das nicht vorsieht. Wie will man dann, also einerseits möchte man natürlich solche Leuchtturmprojekte erfolgreich umsetzen, andererseits fehlen einem die Ressourcen. Also dann kann eigentlich nur noch die Möglichkeit gegeben sein, das über Software dann abzuwickeln. Ne? Okay, und das letzte.
Vorletzte, oder?
Vorletzte, genau. Das wäre Top 9 Baustelle. Das ist immer das Lustigste, finde ich. Das sind die sogenannten bunten Dashboards.
Ja, die dürfen in keinem Projekt fehlen, ne?
Ja.
Die Ausarbeitung von sehr kreativen Leuten. Das ist also, es ist natürlich wichtig, dass die Daten im Fokus stehen. Wenn wir von Data Warehouse und BI-Projekten reden, ist es natürlich super, wenn ich das modern oder grafisch ansprechend aufbereitet habe, aber es darf nicht der Fokus sein. Also ich darf mich jetzt nicht nur darauf konzentrieren und sagen, hey, ich möchte gerne die und die RGB-Farbe, ich möchte das und das haben, Corporate Design, alles schön, aber bitte nicht nur bunt, nicht blinkend, nicht sonst irgendwas. Es gibt diverse Standards, an die man sich halten kann oder generell einfach mit, vielleicht ist manchmal weniger mehr.
Das ist ein schönes Fazit und vielleicht kann man hier noch eine Komponente mitgeben. Da könnt ihr wirklich Geld sparen.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart. Der Tipp des Tages.
Richtig Geld.
Ja, die letzten paar Prozent von dir. Ja.
Ja, weil dieses Ausreizen der Werkzeuge für bestimmte Funktionalitäten, zum Beispiel in der Interaktion oder bestimmte Darstellungen, ob die Linie dann irgendwie übereinander kommt oder solche Sachen, das kostet meistens mehr Geld, wirklich mehr Geld als die eigentliche Entwicklung oder die Bereicherung der Datenmodelle oder Integration der Daten. Das haben wir sehr, sehr häufig erlebt, dass man das Tool bis auf Nötigste ausreizt und nachher hat man es endlich geschafft und dann kommt eine neue Anforderung und dann kann das Tool nicht mehr und dann wird das Ganze weggeschmissen. Also achtet da extrem drauf. Das ist schon so häufig und der Vorteil ist ja, man muss ja sagen, die relativ modernen und die am Markt etablierten haben schon einen guten Job gemacht, aber es gab ja auch Dashboards, Applikationen von namhaften Herstellern, wo wir sehr viel programmieren mussten und dann wirklich der Aufwand meiner Meinung nach nicht mehr gerechtfertigt war.
Nee, also nicht für das Ergebnis, was damit erzielt wurde. Das war Wahnsinn. Und vor allem, wenn man dann diese Lücken ausnutzt bei der Entwicklung, dann kommt ein Update, kommt eine neue Version und dann wird diese Lücke geschlossen und diese ganze schöne Krücke, die man sich gebaut hat, funktioniert nicht mehr. Und dann
das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das wiederholen wir nochmal. Also bitte die Komplexität aus diesen Berichtswerkzeugen lassen. Das fällt euch spätestens bei einem Update komplett auf die Füße. Früher hatte man das ja durch die On-Premise-Welt selber noch
Hand. Man konnte es ja testen vorher und sagen, machen wir oder machen wir nicht.
Aber bei der Cloud, also wenn man zum Beispiel einen Cloud-Anbieter gewählt hat, wo der kontinuierlich immer seine Updates fährt, dann kriegt man am Samstag seine E-Mail und man kann da zu einem gewissen Zeitpunkt auch sagen, man will noch nicht, aber irgendwann muss man. Und wenn man solche Schweinereien eingebaut hat, dann kann das wirklich einem auf die Füße fallen. Das muss wirklich, also das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp, achtet da drauf, weil sonst kostet das wirklich sehr viel Geld und sehr viel Nerven.
Oh ja.
Ja. Okay.
Jetzt kommt der letzte Punkt.
Genau, der letzte Punkt sind die fehlenden Fachkräfte.
Ja.
Ich kann es leider auch nicht mehr hören, aber es ist ja so, also die IT-Kräfte, egal in welchem Bereich man guckt, sind momentan sehr gefragt und größere Unternehmen fangen jetzt auch an, die Gehälter auch dementsprechend nach oben zu setzen. Das heißt, die Bewerber können sich schon sehr genau jetzt aussuchen, wo sie arbeiten wollen und das führt nämlich dazu, dass auch auf einmal ein Wettbewerbsnachteil entstehen kann für die Unternehmen, wenn sie die Gehälter zum Beispiel nicht, also einmal wegen den Gehaltsstrukturen nicht halten können oder anbieten können oder vielleicht das Umfeld, beispielsweise das Thema Remote, Homeoffice, es gibt ja Unternehmen, die können das vielleicht nicht aus einer bestimmten Situation heraus oder aus Sicherheitsgründen nicht oder irgendwas. Also bestimmte Rahmenbedingungen kann man vielleicht nicht angeben. Und da wird es natürlich zukünftig echt schwierig sein, dann mitzumachen. Gerade wenn ich überlege, ich brauche Digitalisierungsprojekte, um mich zukünftig neu aufzustellen, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, kann das nachher existenzschädigend sein, wenn ich mich nicht drum kümmere.
Ist es auf jeden Fall.
Ja.
Also da muss man tatsächlich sicher schaffen. Und das hast du ja vorweg auch schon mal gesagt, ob ich nicht schon bestehende Personen entwickeln kann in neue Rollen, damit ich dann einfach mich eben nicht so abhängig mache vom aktuellen Arbeitsumfeld oder Arbeitsmarkt. Das ist ja, glaube ich, sehr entscheidend.
Genau, wir geben mal zwei Impulse mit. Das kann zum Beispiel der klassische Controller sein oder beispielsweise jemand aus der IT, der Lust hat, sich mit dem Thema Daten oder Analyse oder Integration zusammenzusetzen. Es gibt entsprechende Mechanismen und Software, die das ermöglichen, weil diese Komplexität der Modellierungsarten, dieses Vorgehen und Abbildung, das kann man letztendlich mit einer Software ganz gut regeln. Ich habe aber schon mal Kommentare gelesen, da hieß es, ja, das kann man auch solchen Mitarbeitern nicht in die Hand drücken. Sehe ich komplett anders. Alles kann man lernen. Wer Lust hat und motiviert ist, kann das lernen. Dafür brauche ich keine 10, 15 Jahre Erfahrung, sondern wenn noch die Software die Designvorgaben macht und auch die Modellierung, also klar, man kann da jetzt nicht kopflos dran gehen, aber trotz alledem ist das möglich. Also da lasse ich sehe ich das auch nicht ein, dass das angeblich nicht möglich ist, weil man halt seit die Erfahrung vielleicht nicht mitbringt.
Ne? Hundertprozentig. Wenn der Rest stimmt, das Rahmenwerk stimmt, kriegt man das auf jeden Fall mit Unterstützung hin.
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Okay, fassen wir nochmal schnell zusammen, dann kommen wir auch zum Fazit. Also wir haben heute nochmal darüber gesprochen, welche Top-Baustellen es im BI- und Data-Warehouse-Umfeld gibt. Und die dafür sorgen können, dass vielleicht ein BI-Projekt scheitern kann. Sogar im schlimmsten Fall, dass ein Team auseinanderbrechen kann, weil man halt zu sehr miteinander beschäftigt ist. Und genau, das war heute nochmal unser Antrieb. Wir haben entsprechende Lösungsskizzen für jeden einzelnen Punkt mitgegeben. Das war auch nochmal wichtig. Und letztendlich können wir damit die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Projekt oder so ein Team auseinanderbricht, halt deutlich reduzieren. Und Konsequenz ist ja, dass du dich jetzt eher auf das Digitalisierungsprojekt konzentrieren kannst und letztendlich das Fundament im Unternehmen bildest und dass man zukünftig dich und dein Team als große Stütze dann auch sieht.
Ja, und dann auch endlich wertgeschätzt wird.
Ja, genau, das haben wir auch sehr, sehr häufig, dass dann eine Diskrepanz zwischen Fachbereich und IT dann da ist, sondern man ist dann wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und dann ist das ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Ich hoffe, heute, das war ein bisschen länger, deswegen haben wir auch zwei Folgen gemacht, aber ich glaube, das war nochmal wichtig, auf gewisse Punkte hinzuweisen. Wenn euch das interessiert, ihr steht bei den Punkten 1 bis 10 und ihr kommt nicht weiter, dann kommt doch einfach auf uns zu. Also wir sprechen miteinander, können da vielleicht erste Impulse auch setzen, ganz individuell. Und dann könnt ihr halt nochmal schauen, wie ihr mit eurem Vorhaben weiterkommt. Ja?
Das klingt doch noch ein gutes Angebot.
Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge.
Alles
Danke
klar.
Danke dir. Ne?
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.